Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen oder Schnee. Im Süden nach Nebelauflösung bewölkt, an den Alpen sonnige Abschnitte. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen im Nordwesten wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Südwesten sowie im Alpenvorland etwas Schnee. Sonst wolkig mit einigen sonnigen Abschnitten. Temperaturen 0 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Samstag in der Nordwesthälfte zunächst neblig trüb, später gebietsweise Wolkenauflockerungen. In der Südosthälfte bedeckt, südlich der Donau kräftiger Schneefall. Minus 2 bis plus 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und der Bundesdeutsche Warntag, der wird heute auch in unserer Sendung ein Thema sein, das kann ich Ihnen versprechen. Und wir hoffen auch, dann im Laufe der Sendung offiziell Entwarnung geben zu können. Wir wollen aber natürlich nicht nur Entwarnung geben. In Sachen Klima- und Naturschutz ist die Not nämlich weiterhin groß. Wir sprechen deswegen mit einem Vertreter des Deutschen Naturschutzbundes über die Frage, ob und wie man den Ausbau erneuerbarer Energien, also den Klimaschutz, mit dem Schutz von Vögeln und Meerestieren, also dem Naturschutz, vereinbaren kann. Und vor der deutschen Küste sollen nicht nur massiv Windräder gebaut werden, da entstehen gerade ja auch jede Menge LNG-Terminals, die die Bundesrepublik mit Flüssigerdgas versorgen sollen. Eine Studie des New Climate Institutes hält diese Pläne allerdings für vollkommen überdimensioniert. Auch das ist ein Thema in dieser Sendung und zu der begrüßt sie Gregor Lischka.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Ja, beim Klimaschutz ist uns die Bedeutung absolut klar. Die kann eigentlich gar nicht mehr unterschätzt werden. Alle wissen, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Aber der Ausbau erneuerbarer Energien, der scheiterte in der Vergangenheit stellenweise auch immer mal wieder am Naturschutz, wenn zum Beispiel bedrohte Tierarten in der Nähe einer geplanten Anlage ihr Zuhause haben. Ich bin verbunden mit Sebastian Scholz. Er ist Leiter für Energie- und Klimafragen beim NABU, dem Deutschen Naturschutzbund. Herr Scholz, was sehen Sie eigentlich lieber in der Landschaft? Ein Windrad oder einen Rotmilan?
Natürlich brauchen wir eigentlich beides, sowohl Windräder, um die Energiewende zu schaffen, als auch Rotmilane, um letztlich dem Naturschutz gerecht zu werden und die Arten hier zu erhalten.
Jetzt war in der Vergangenheit der Artenschutz, unter anderem auch von Rotmilan, aber laut einer Studie der Fachagentur Wind, das zweitgrößte Hemmnis für die Realisierung von Windenergieanlagen. Sehen Sie da kein Problem?
Naja, es ist ja irgendwie unser Auftrag, also nicht nur unser als Naturschutzbund, sondern auch Auftrag der Bundesregierung, die Arten zu schützen, die unter Schutz stehen. Und das heißt natürlich auch, dass der Rotmilan geschützt werden muss. Und wenn das nur dazu führt, dass der Windenergieausbau ins Stocken gerät, was übrigens auch eine sehr einseitige Darstellung ist der Fachagentur Wind, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass die Planung schlecht ist im Vorfeld und nicht daran, dass der Rotmilan da ist.
Jetzt gehört zu Planungsverfahren ja auch Naturschutzgutachten, dann noch häufig Gerichtsverfahren, weil dann da geklagt wird. Der Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen hat da auch dem NABU bescheinigt, teilweise ein Sammelbecken für Windkraftgegner zu sein. Sie sehen da kein Konfliktverhältnis zwischen Arten und Klimaschutz?
Naja, wir sehen natürlich auf lokaler Ebene und im konkreten Fall schon Konflikte. Der Landesbund für erneuerbare Energien, den haben Sie gerade angesprochen, mit denen gibt es ja schon länger Konflikte in Nordrhein-Westfalen. Aber da gibt es natürlich auch Probleme in der Planung, wie dort die Anlagen gestaltet werden sollen. Und wir sehen natürlich, dass es da zu Konflikten kommt. Aber auch das ist, wie ich gerade schon sagte, im Wesentlichen ein Problem von schlechter Planung. Sprich, wenn man im Vorfeld eine gute räumliche Planung hat, in der man die Naturschutzbelange ausreichend integriert, sollte es im Idealfall gar nicht erst dazu kommen, dass Gebiete ausgewiesen sind, die naturschutzfachlich kompliziert sind und schlecht sind und zu Konflikten führen für Windenergieanlagen.
Jetzt gibt es ja ein neues Gesetzesvorhaben, was genau das leisten soll, also den Natur- und den Klimaschutz besser zu vereinbaren, die Planungsverfahren zügiger zu gestalten, aber auch den Artenschutz zu berücksichtigen. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Beschluss?
Also grundsätzlich finden wir es natürlich erstmal gut, dass der Klimaschutz beschleunigt werden soll. Und ich finde es auch prinzipiell absolut richtig und notwendig, dass Klimaschutz und Naturschutz zusammengedacht wird. Die Art und Weise, wie das passiert, finden wir doch nicht ganz richtig und nicht ganz optimal. Denn wir sehen hier vor allen Dingen, dass die erneuerbaren Energien stark bevorzugt werden gegenüber dem Artenschutz. Und wir haben jetzt ja vor allen Dingen das überragende öffentliche Interesse für erneuerbare Energien formuliert in den Gesetzesänderungen, was dazu führen wird, dass in der Abwägung der verschiedenen Schutzgüter, also sprich Artenschutz und erneuerbare Energien bevorzugt werden. Uns fehlt aber beispielsweise eine konkrete Klarstellung, dass auch die Biodiversität im überragenden öffentlichen Interesse sein muss. Ich meine, wir sehen das, wir haben gerade die Weltnaturkonferenz, 8 Millionen Arten. Von den 8 Millionen Arten ist 1 Million geschätzt bedroht und vom Aussterben gefährdet. Das heißt, wir brauchen dringend hier auch ein klares Zusammendenken der beiden Krisen, der Naturkrise und der Klimakrise. Und das heißt eben auch, dass wir in diesen konkreten Gesetzesvorhaben, wie sie in Deutschland umgesetzt werden, auch einen stärkeren Fokus auf den Artenschutz, den Biodiversitätserhalt, die Renaturierung und die Schutzgebiete brauchen.
Aber würde das dann nicht am Ende darauf hinauslaufen, wenn wir ein überragendes Interesse für die erneuerbaren Energien haben und dann aber auch ein überragendes Interesse für den Naturschutz, dass am Ende wieder gar nichts passiert und der Ausbau erneuerbarer Energien einfach nicht vorankommt?
Also nicht unbedingt, weil das natürlich nicht unbedingt auf den gleichen Flächen stattfinden muss. Ja, man hätte damit also geregelt, dass man einerseits in der Planung sicherstellt, dass es bestimmte Flächen gibt für Naturschutz und Renaturierung, auf der anderen Seite bestimmte Flächen, die dann vorrangig für die Nutzung von Windenergie vorgesehen werden. Und darüber hinaus fehlt vielleicht auch noch ein stärkerer Fokus auf sowieso belastete Flächen für erneuerbare Energien, was dann auch in der Planung machbar wäre, aber auch zum Beispiel ein stärkerer Dachflächenfokus für PV und Ähnliches.
Wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie also davon aus, dass eine gute Planung und eine sinnvolle Nutzung der Flächen diesen Konflikt auflösen kann, weil wir erneuerbare Energien da bauen, wo sie die Natur nicht stören. Jetzt haben wir aber beim Thema Offshore, glaube ich, einen Konflikt, wo das nicht möglich ist, wo diese goldene Lösung nicht stattfinden kann. Wenn ich das richtig verstehe, möchte allein die Bundesregierung in den nächsten 20 Jahren die installierte Leistung vor See verzehnfachen. Sie sagen selber als NABU auf Ihrer Website, das ist teilweise alles noch gar nicht richtig erforscht, welche Auswirkungen das auf die Meerestiere und auch die Vögel dort hat. Muss nicht denn da die Rolle des NABU sein, weiter zu verzögern, diese Verfahren zu entschleunigen und zu blockieren, um da mehr Zeit für den Natur- und Artenschutz im Meer herauszuholen?
Naja, unsere Rolle ist nicht, dass wir verzögern wollen und die Energiewende verzögern wollen und damit die Klimaziele nicht erreichen. Das kann nicht unsere Aufgabe und Rolle sein. Wir wollen, dass die Klimaziele erreicht werden und das muss aber eben auch ein Prozess sein, der alle Facetten mit in den Blick nimmt. Und dazu gehört neben dem Ausbau erneuerbarer Energien natürlich auch das Thema Energiesparen, Effizienz und so weiter. Aber jetzt mal kurz zurück zu dem Meeresthema. Die Meeresfläche, die ist aus Sicht des NABU jetzt schon stark übernutzt. So ist es im Übrigen auch mit der Fläche an Land. Und das heißt, für die Natur ist nicht das einzige Problem, dass da jetzt zusätzliche Flächen für die Windenergie genutzt werden, sondern das eigentliche Problem ist, dass letztlich schon alle Flächen verplant sind und wir vielleicht dann auch die Nutzungskonkurrenz nochmal klar machen müssen. Flächen für Fischerei, für Ressourcenextraktion, für Schifffahrt und so weiter. Die sind alle fix und dann gibt es die ganzen Naturschutzgebiete, die eigentlich auch fix sein sollten. Und wenn jetzt die Ausbauziele für erneuerbare Energien stark erhöht werden, dann hat das einen neuen Druck auf die Naturschutzgebiete und das ist ein Problem. Und im Grunde wäre der Ausweg oder ein guter Ausweg daraus, dass man nun auch nochmal in Frage stellt, ob man tatsächlich diese Mengen an Schifffahrtsflächen braucht oder auch die Fischerei in der Form Gebiete beanspruchen kann, die sie exklusiv nutzen kann und schließlich auch Ressourcenextraktion, was man vielleicht sowieso mal hinterfragen sollte. Wie wertvoll ist es und wie gut ist es, wenn wir unter Wasser den ganzen Meeresboden umgraben, um dort Kies und Sand zu gewinnen beispielsweise. Also ich will darauf hinaus, dass wir nicht dafür sind, alles zu stoppen und zu verlangsamen. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen die Klimakrise bewältigen und abmildern, so gut wir können. Wir müssen aber, wenn wir solche Ziele formulieren, gute Planung mit Augenmaß machen und auch alle Probleme letztlich mit in den Fokus rücken. Und das heißt gerade in Meeresgebieten eben auch, dass wir nochmal die Verteilung der Flächen hinterfragen.
Das sagt Sebastian Scholz, Teamleiter für Klima- und Energiefragen beim Naturschutzbund Deutschland. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, wie kann man den Klimaschutz mit dem Artenschutz bzw. den Artenschutz mit dem Klimaschutz vereinbaren? Auch auf globaler Ebene. Da gibt es ja bekannterweise zwei Konferenzen. Einmal die Klimaschutzkonferenz in Sharm el-Sheikh dieses Jahr und die Naturschutzkonferenz, die findet in diesen Tagen in Montreal statt. Stefan Hübner ist der Frage nachgegangen, ob das so überhaupt noch sinnvoll ist.
Elizabeth Maruma Mrena stammt aus Tansania. Sie ist Anwältin und sie ist als Exekutivsekretärin der UN-Biodiversitätskonvention eine Schlüsselfigur der diesjährigen Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal. Für sie steht fest:
Far too long the world has looked at climate change and biodiversity as two separate issues.
Zu lange habe man Klimawandel und Biodiversität separat betrachtet. Heute wisse man, beides gehört zusammen. Das bestätigten 2021 auch Weltbiodiversitäts- und Weltklimarat im ersten Bericht, den sie jemals gemeinsam vorlegten. Die Zusammengehörigkeit der Krisen offenbare sich an teils unvermuteten Stellen, erklärt Arnulf Köhnke vom World Wide Fund for Nature, WWF.
Bei den Waldelefanten zeigt sich das ganz deutlich, denn die Anwesenheit von Waldelefanten führt dazu, dass der Wald mehr Kohlenstoff speichern kann, weil das Trampeln der Elefanten im Wald dazu führt, dass größere Bäume nachwachsen, die wiederum mehr Kohlenstoff speichern können, weil sie einfach mehr Biomasse sind.
Verschwinden die Waldelefanten aus ihrem zentralafrikanischen Lebensraum durch Wilderei etwa, verändert sich der Wald in einer Art, dass er am Ende weniger Kohlenstoff speichert.
Gleichzeitig führt die Klimakrise dazu, dass im Wald weniger Früchte verfügbar sind, die die Waldelefanten essen können. Das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass die Waldelefanten auch unter der Klimakrise direkt leiden.
Und die ihr Verschwinden weiter beschleunigt. Vergleichbare Beispiele gibt es von anderen Arten zuhauf. Gerade im Jahr 2022, in dem die Vereinten Nationen Klima- und Biodiversitätsschutz in zwei aufeinanderfolgenden Weltkonferenzen verhandeln, stellt sich da die Frage, ist es gerechtfertigt, zwei Themen getrennt zu behandeln, die so eng miteinander verbunden sind?
Ich meine, man beginnt schon, Brücken zu bauen zwischen den Klimakonferenzen und den Biodiversitätskonferenzen,
sagt der österreichische Ökologe Clement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main. Das Zusammenlegen der Tagungen erscheint ihm jedoch aus praktischen Gründen unrealistisch.
Man muss sich vorstellen, dass in Ägypten jetzt 40.000 Leute dort waren. Das ist eine unglaubliche Menge. Ich glaube nicht, dass Konferenzen von 60.000, 70.000 Menschen im Endeffekt wirklich so effizient sind.
Sicher, im Rahmen von Fachkonferenzen für Biodiversität oder Klima können Spezialfragen vermutlich besser diskutiert und beantwortet werden. Angesichts dessen, dass viele Konferenzen und Abkommen mit relativer Wirkungslosigkeit zu kämpfen haben, wäre allein das gewiss von Nutzen. Die Worte von Elizabeth Maruma Mrena lassen dennoch vermuten, dass sie sich Weltklima- und Biodiversitätsgipfel auch in einem vorstellen kann.
We need to see that collective action across all sectors.
Sie wünscht sich ein gemeinsames Handeln aller Bereiche. Doch vielleicht ist die Frage der Organisation am Ende auch nur nebensächlich. Worauf es schlussendlich ankommt, ist, dass die Beschlüsse der Gipfeltreffen ernst genommen und umgesetzt werden.
Und in diesen Minuten erreicht uns auch die offizielle Entwarnung für den bundesweiten Warntag 2022. Damit ist die Probe offiziell beendet. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Über die Gefahren für Meerestiere haben wir vorhin schon gesprochen, wenn da vor der Küste plötzlich jede Menge Windräder aufgestellt werden. Aber da entstehen ja nicht nur Windräder, sondern insgesamt auch 11 neue Terminals für die Einfuhr von Flüssigerdgas. Und genau da könnte ein Problem liegen. Das New Climate Institute hat eine Studie heute veröffentlicht, die diese Pläne als völlig überdimensioniert bezeichnet, nicht zuletzt auch aus Klimaschutzgründen. Georg Ehring berichtet.
Goldgräberstimmung an der Küste. Insgesamt 11 Terminals für die Einfuhr von Flüssigerdgas sollen in den nächsten Monaten und Jahren zwischen Wilhelmshaven und Lubmin entstehen, viele davon mit Beteiligung des Bundes. Kurzfristig ist Gas in der Tat knapp. Für das New Climate Institute in Köln sind die Ausbaupläne trotzdem massiv überdimensioniert. Wenn alle Pläne umgesetzt würden, dann würde dies den Import von 73 Milliarden Kubikmetern Gas jährlich ermöglichen, 50% mehr als vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aus Russland importiert wurde. Dabei könne schon jetzt, also ohne neue Terminals, mehr Gas bereitgestellt werden, als in diesem Jahr verbraucht werde, Professor Niklas Höhne, Gründer des New Climate Institute.
Das ist einmal so schon überdimensioniert, aber dabei vergisst man ja, dass wir jetzt schon angefangen haben, Gas einzusparen und wir müssen langfristig ja auch auf Null Gas kommen. Also wir müssen weiter einsparen, wenn wir tatsächlich klimaneutral werden wollen. Und jetzt schon sind die Nachbarn dabei, mehr einzuspeisen, also mehr aus Norwegen und mehr aus Niederlanden.
Wenn Deutschland seine Klimaziele ernst nimmt, dann geht dies Höhne zufolge schon in naher Zukunft nur mit deutlich weniger Gas. Der Gasverbrauch müsse schon im Jahr 2030 um 20-30% unter dem Niveau von 2021 liegen und danach schnell weiter sinken. Die Ausbaupläne sind demnach eine Art Wette gegen den Klimaschutz und das bei vielen Projekten mit staatlicher Unterstützung. Niklas Höhne.
Die Investoren bauen diese Flüssiggasterminals, insbesondere die langlebigen, weil sie davon ausgehen, dass diese Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Und das, wenn die Klimaschutzziele nicht erreicht werden, das wäre ein Bruch mit dem nationalen Klimaschutzgesetz, das wäre ein Bruch mit den internationalen Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist. Also das wäre durchaus problematisch.
Die Investoren halten die Ausbaupläne dagegen für angemessen. Tim Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, begründet dies mit erforderlichen Sicherheitsmargen.
Ausreichend heißt für uns in der Gaswirtschaft, dass der Ausfall auch des größten Zuleitungsstranges verkraftet werden kann. Und das ist eben nicht, so wie es in dieser Studie angenommen ist, derzeit die Zuleitung über Belgien oder Niederlande, sondern es ist eben auch die Pipeline, die aus Norwegen kommt. Nur wenn wir diese Ausfälle, die durch technische Gegebenheiten, aber vielleicht auch durch andere Randbedingungen entstehen können, kompensieren können, haben wir ein wirklich sicheres Energiesystem.
Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hält es für erforderlich, sich beim Gasimport breiter aufzustellen. Überkapazitäten werde es auch deshalb nicht geben, weil die schwimmenden Terminals geleast werden und die Verträge deshalb auch gekündigt werden könnten. Zudem seien die Betriebsgenehmigungen bis zum Jahr 2043 befristet, sofern die Terminals nicht für den Import von klimaneutralem Wasserstoff ausgerüstet seien. Damit werde das Auslaufen fossiler Technologien und der Umstieg auf klimaneutrale Energieträger erstmals bereits bei der Genehmigung einer Anlage mitgedacht. Nach Ansicht von Niklas Höhne vom New Climate Institute ist der Bedarf an Importkapazitäten allerdings begrenzt.
In allen Szenarien, die in Richtung Klimaneutralität gehen, geht man davon aus, dass ja ein Fünftel bis maximal ein Drittel der Energie, die wir derzeit als Gas verbrauchen, in der Zukunft durch importierten Wasserstoff bereitgestellt werden wird, also sehr viel weniger. Und deshalb ist es ja eine Wette auf die Zukunft, ob das tatsächlich funktioniert.
Für die Heizung von Wohnungen etwa setzt sich derzeit die Wärmepumpe durch, die mit Strom betrieben wird. Die Gastherme ist ein Auslaufmodell.
Dem Strom und nicht dem Gas gehört also die Zukunft, haben wir gerade gehört, von Georg Ehring. Frage ist natürlich nur, woher kommt denn der Strom? Deutschland hat sich bekanntlich dafür entschieden, seine letzten drei AKWs im kommenden Frühjahr abzuschalten. Aber jetzt gibt es ja nicht nur Atomkraftwerke. Im Emsland werden in einer Fabrik zum Beispiel auch Brennelemente für den internationalen Markt hergestellt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat nun anscheinend in einem Brief angekündigt, diese Fabrik auch schließen zu wollen. Deswegen die Frage an unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Was steht denn drin in diesem Brief?
Ja, Ministerin Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen ist ja jetzt ungefähr ein Jahr im Amt und in ihrer Partei ist man da auf einer Linie mit den Atomkraftgegnern in der Region, denen sie eben antworten lässt. Und in diesem Brief an das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, da spricht sich Lemke jetzt erstmals offen seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr für das Ende der Brennelementefertigung und auch der Urananreicherung in Deutschland aus. Ich zitiere, es ist aus Sicht des BUMUV im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit des deutschen Atomausstiegs generell erforderlich, die Kernbrennstoffproduktion zu beenden. Dazu sei eine Änderung der Gesetzeslage erforderlich. Dabei geht es eben um diese Brennelementefertigung einmal in Lingen in Niedersachsen, nähe der niederländischen Grenze, aber auch um die Anreicherung von Uran in Gronau, kaum 50 Kilometer südlich in Nordrhein-Westfalen.
Gibt es denn dafür auch ein konkretes Datum für diese Pläne?
Nein, das gibt es eben nicht. Und wenn man zurückblickt, hatte auch Svenja Schulze, also die Vorgängerin, schon angekündigt, irgendwann auszusteigen, eben auch aus dieser Brennelementefertigung. Das wurde nicht umgesetzt. Und so sind es die Anti-Atomkraft-Initiativen in der Region, also im Emsland und im Münsterland, aber auch bundesweit, die jetzt diese klaren Aussagen, wie es heißt, des Bundesumweltministeriums begrüßen. Aber sie fordern jetzt eben auch eine zeitnahe, konkrete gesetzliche Umsetzung, Vorschläge, um dann tatsächlich die Kernbrennstoffproduktion zu beenden. Also wir haben im Moment eine Absichtserklärung der Ministerin, eine erste, was daraus folgt und vor allem wie schnell, das ist derzeit wieder offen. Das Ganze stand ja auch als Projekt nicht im Koalitionsvertrag zum Beispiel.
Jetzt war diese Fabrik ja schon im September, manche erinnern sich vielleicht in den Schlagzeilen, weil dort eine Uranlieferung aus Russland ankam, trotz der verhängten Sanktionen. Welche Rolle spielt das denn in dieser ganzen Diskussion um diese Fabrik?
Genau, in diesem Bereich, das ist, mag viele erstaunen, gibt es eben keinerlei Sanktionen. Importe von russischem Uran in die EU sind weiter legal und das, obwohl auf russischer Seite eben mit dem Staatskonzern Rosatom ein Akteur beteiligt ist, der auch zum Beispiel bei der russischen Besetzung des ukrainischen AKW Saporischschja eine entscheidende Rolle spielt. Ja, die Ministerin äußert sich auch dazu und sagt, auf europäischer Ebene setzen wir uns ein für eine Erweiterung der Sanktionsmaßnahmen auf die russische kerntechnische Industrie. Aber das dürfte das Problem sein, denn insbesondere Frankreich ist eben stark abhängig auch von russischem Uran für seine Atomkraftwerke. Bisher kommt da eben sehr viel her und da ist es fraglich, ob überhaupt so eine europäische Einigung zustande kommt. Vielmehr ist es gerade so, dass eben Framatom, also der Betreiber der Brennelementefabrikation in Lingen, auch eine Tochter des russischen Staatskonzerns EDF, ein Joint Venture plant mit einem russischen dem russischen Staatskonzern Rosatom. Darüber berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Also da ist eher die Planung, das derzeit auszubauen, diese Kooperation.
Informationen von unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Ganz vielen Dank. Wir haben eben schon gehört, der Bundesdeutsche Warntag war überall Thema. Die Krux ist nur, solche Informationen der Behörden erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher, beziehungsweise Sie, liebe Hörer, übers Internet, übers Fernsehen oder halt auch übers Radio. Nur, wenn kein Strom da ist, funktioniert das alles nicht mehr. Dazu der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Ja, das war vor ein paar Wochen. Morgens war plötzlich der Strom weg und ich habe gedacht, oh je, jetzt haben wir ein echtes Problem. Also es ging überhaupt nichts mehr. Die Uhren waren aus, Radio und Fernsehen gab es nicht, war völliger Blackout.
Erinnert sich Ruheständler Jürgen Lösselt aus Friedrichshafen. Nach einer Stunde war das Problem, ein Kabelbruch in der Straße, gelöst. Aber für den Ruheständler aus dem Bodenseekreis ist der Vorfall Anlass zu mancherlei Überlegungen.
Eine Lösung ist, dass man sich eine Notkiste irgendwie macht, wo ein Kofferradio mit Batterien drin ist.
Das sieht auch Experte Michael Fuhr vom Online-Portal teltarif.de so. Ein Radiogerät mit Batterien sollte in jedem Haushalt bereitstehen. Wichtig dabei?
Also wenn man Akkubatterien hat, sollten die auf jeden Fall dann immer aufgeladen sein. Da muss man also schon schauen. Oder man kauft ganz normal mal, ich sag jetzt mal, 2-3 Batteriensätze, die man dann immer in der Schublade hat, die dann immer auch griffbereit sind.
Alternativ lassen sich Radioprogramme auch mit dem Smartphone empfangen.
Aber für den Fall sollte man also auch zumindest mal eine Powerbank haben. Also so ein Gerät, das dann halt auch Strom speichert.
Und mit dem sich das Smartphone bei Bedarf nachladen lässt, ganz unabhängig vom Stromnetz. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass auch die Sendemasten der Handynetzbetreiber vom Stromausfall betroffen sind. Dann fallen die Smartphones als Kommunikationsmittel aus, nicht jedoch das klassische Radio. Denn die Sender der Rundfunkanstalten werden zumeist beim Netzausfall über Notstromaggregate versorgt. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, beschafft sich für den Notfall ein sogenanntes Kurbelradio im Fachhandel. Experte Michael Fuhr.
Da hat man die Möglichkeit, mit einer Handkurbel das Radio aufzudrehen.
Die Kurbel betreibt einen Mini-Generator im Radio, vergleichbar mit dem Dynamo eines Fahrrads. Allerdings.
Da braucht man schon eine gewisse Kondition. Ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde kurbeln braucht es schon, um 10 Minuten Nachrichten zu hören.
Zu finden sind solche Kurbelradios häufig im Outdoor-Fachhandel. Denn diese Geräte seien ursprünglich für längere Touren in naturbelassene Gegenden ohne Stromanschluss geplant worden. Zur Kurbel gibt es aber eine Alternative.
Radios mit Solarpanel, Das heißt also, da kann man das Radio auch in die Sonne stellen, wenn die Sonne scheint. Wenn man da 6-7 Stunden das Radio mal auflädt, hat man dann zumindest mal eine halbe Stunde bis eine Stunde dann auch die Möglichkeit, Radio dann auch ganz unabhängig von dem Stromnetz auch zu hören.
Der Experte verweist zusätzlich auf sogenannte Notfallradios.
Die haben auf der einen Seite ein Batterienfach oder ein Akku. Dann haben sie aber auch auf der anderen Seite noch eine Taschenlampe eingebaut, meistens dann auch noch ein Solarpanel und eine Handkurbel.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist zudem in einer schriftlichen Stellungnahme darauf hin, wie außerhalb des Radioumfangs Vorsorge auf Stromausfälle getroffen werden sollte.
Nutzen Sie eine batteriebetriebene Taschenlampe oder Kurbeltaschenlampe. Sorgen Sie dafür, dass die Akkus an Computern, Mobiltelefonen, Telefonen etc. geladen sind. Solarbetriebene Batterieladegeräte können eine Hilfe sein.
Auf seiner Website bbk.bund.de hat das Bundesamt einen umfangreichen Leitfaden dazu veröffentlicht.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Alle Beiträge aus dieser Sendung finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek und natürlich auch auf unserer Website www.deutschlandfunk.de. Und jetzt folgt in den Infos am Mittag wieder das Thema des Tages, die Razzia gegen Reichsbürger und die Frage, warum einige Medien da vorab schon informiert waren. Jetzt hier am Mikrofon verabschiedet sich für Umwelt und Verbraucher Gregor Lischka. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören.